BayPod, der Podcast rund um Bayer 04.
Hallo, 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 liebe Podcast-Freunde und Bayer 04-Fans. Bienvenido, benvenuto, je nachdem, welche Sprache man sprechen will, ob Spanisch oder Katalanisch. Hier seid ihr genau richtig, wenn ihr über den neuen Trainer informiert werden wollt. Der neue Trainer von Bayer Leverkusen heißt Carles Martinez Nobel. Oder Nobel, ja, je nachdem, wie man das Spanisch dann ausspricht. Ich glaube, das V wieder zum B gemacht, Nils, richtig? Jetzt sag nicht, du bist kein Spanisch-Linguistiker.
Ich habe 3 Jahre in der Schule Spanisch gekonnt. Ich kann noch die Karten lesen, wenn ich in Spanien unterwegs bin, also im Restaurant. Das kriege ich, glaube ich, gerade noch so hin. Aber sprechen schwierig.
Sprechen schwierig. Aber wir müssen uns wieder dran gewöhnen. Ne? Also in Leverkusen wird weiter Spanisch gesprochen. Also erstmal für euch der Hinweis. Das ist sozusagen es ist nicht mehr ganz Breaking News Ausgabe, aber wir haben uns entschlossen, eine kurze Ausgabe heute zu machen und werden dann in 2 Wochen in unserer Saisonanalyse, wenn wir dann so ein bisschen auf die nächste Saison schon einen Blick vorauswerfen, dann nochmal dezidierter darüber sprechen. Aber Nils, wir haben uns heute so ein bisschen hier zusammengefunden, um so die Grundpfeiler dieses neuen Trainers euch so ein bisschen zu präsentieren, weil das eine sehr spannende Wahl war, die dann am Ende getroffen wurde.
Und eine sehr überraschende, würde ich behaupten. Also das ist ja am meisten das Spannende, wenn man sich da gestern Morgen, also wir nehmen jetzt hier am Freitag auf und die Folge wird ja dann auch direkt online gehen. Aber gestern im Laufe des Vormittags kamen ja die ersten Gerüchte auf und dann wurde es von Bayer fix gemacht. Wahrscheinlich war das so quasi, wurde es dann irgendwie durchgestochen, als da schon was im Raum war, würde ich mal vermuten. Und vorher hat man ja die ganze Trainer-Saga, würde ich mal sagen, irgendwie so gefühlt live mitverfolgen können. Hier Ira Ola, da Oliver Glasner, hier Fabian Hürzeler und was ist eins mit Philippe Luis. Und jetzt kam sozusagen der Außenseiter aus dem Nichts und hat quasi am Ende die Stelle bekommen, was natürlich auch ein bisschen mit der Vorgeschichte zusammenhängt. Aber spannend ist es halt vor allen Dingen, weil es jemand ist, den niemand auf dem Radar hatte und der mir auch erstmal wirklich überhaupt gar nichts gesagt hat. Und damit bin ich wahrscheinlich nicht alleine.
Sehr richtig, ja. Bei mir war das ganz genauso. Also gab noch viele Namen, über die man so nachgedacht hat, die man vielleicht hätte nehmen können. Aber am Ende ist er es geworden. Und als er es geworden ist, bei dir war das ja ähnlich und bei euch sicherlich auch da draußen, hat man erstmal gegoogelt, ne? Hat man erstmal geguckt, was kann man über diesen Trainer eigentlich herausfinden? Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Trainer? Wie spielt der eigentlich Fußball? Und uns ist aufgefallen, so viel findet man gar nicht über Carles Martinez.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, so die erste Google-Page hat man irgendwie noch voll gehabt und dann kamen quasi nur so Videos, die halt irgendwelche Pressekonferenzen aus Toulouse waren, seinem ehemaligen Verein. Und das ist, finde ich, ist schon total spannend und deswegen, glaube ich, ist es auch einfach ganz spannend, so über das, was wir gefunden haben, jetzt ja auch einmal kurz zu quatschen und vielleicht auch schon so unseren ersten Eindruck kundzutun.
Genau, die Grundfakten, 42 Jahre alt ist er, geboren in Katalonien, kommt vom FC Toulouse aus der Ligue 1, hat einen Vertrag über 2 Jahre in Leverkusen unterschrieben und seine Vita ist schon sehr spannend. Also dieser Trainerberuf, das hat ihn schon in jungen Jahren angefixt. Mit 16 Jahren ist er bereits Trainer gewesen in der Jugendabteilung von Granollers, ist dann zu Espanyol Barcelona gewechselt, ehe er dann in die La Masia gewechselt ist. Und die La Masia, Nils, das wissen wir ja, ist die Talentschmiede vom FC Barcelona, wo er die U14 und U16 trainiert hat. Unter anderem habe ich gelesen, Xavi Simons, Gavi und Fatih Ansu,
Ansu Fati.
Ansu Fati, ja. Ne, die er trainiert hat und dementsprechend seinen Spielstil, über den wir nachher noch so ein bisschen detaillierter sprechen möchten, der ist durchaus katalanisch geprägt.
Ja, und ich meine, der spanische Spielstil ist ja auch relativ ähnlich. Da kommen wir, glaube ich, gleich drauf. Dann hat er ja da irgendwie, obwohl er als sehr vielversprechend galt, wurde ihm dann wegen irgendwelchen Umstrukturierungen, wurde er dann quasi vor die Tür gesetzt und hat so eine Tour durch Jugendteams in Kuwait und Katar gemacht, was ich auch wild finde. Und ist dann schlussendlich bei seiner bisher einzigen Profistation in Toulouse gelandet.
Erst als Co-Trainer, da ist er dann 2022/23 Pokalsieger geworden und wurde dann 2023 Cheftrainer. Und in den Jahren, und um so ein bisschen mehr zu verstehen, wie er in Toulouse gewirkt hat, habe ich Podcast-Kollegen angeschrieben aus Frankreich, die mir mal so ein bisschen was erzählen sollten über ihn und über seine Arbeit. Und deswegen gehen Grüße raus an FDM Toulouse de Foot, ein französischer Toulouse-Podcast. Und auch auf Twitter haben sich einige auf Fragen bei mir gemeldet. Und der hat da jetzt in den letzten 3 Jahren eine wirkliche Ära für den FC Toulouse geprägt. Ne? Immer wieder eine Steigerung in den Tabellenergebnissen. 2023, 24, 11. 24, 25, 10. 25, 26, 9. Ins Pokal-Halbfinale ist er gekommen. Punkterekorde hat er geknackt. Und natürlich, und das ist, glaube ich, legendär in Toulouse und wird es auch immer bleiben, der Heimsieg gegen den FC Liverpool in der Europa-League-Saison. In der Gruppenphase, nachdem man im Hinspiel in Anfield 1-5 verloren hat. Und da gibt es auch ein interessantes Video zu bei Coaches Voice auf YouTube. Das ist auf der Google-Page, seht ihr das direkt. Ne? Also das ist dieses große Video, wo er erzählt, wie er den FC Liverpool taktisch geknackt hat. Nicht nur taktisch, sondern auch in der Mentalität. Und das war auch was, was wir dann wiedergegeben bekommen haben von den Kollegen aus Frankreich, dass er aus den vorhandenen Mitteln in Toulouse das Beste und sogar ein bisschen mehr gemacht hat. Ne? Also die haben ein nicht so hohes Budget wie Bayer Leverkusen, das ist klar. Die haben jetzt auch nicht die große individuelle Qualität wie Bayer Leverkusen, das ist auch klar. Aber was er geschaffen hat, ist ein Kollektiv zu formen, das defensiv gut arbeitet und seine Spielidee offensiv perfekt umsetzt. Und in Toulouse hat man ihn sehr geschätzt. Er hat 2024 seinen Vertrag dann noch verlängert. Eine Laufzeit wurde damals nicht bekannt gegeben. Aber 2026, also jetzt, hat man sich einvernehmlich getrennt. Das ist zumindest das, was man mir gesagt hat. Also es war nicht so, dass der Verein gesagt hat, wir wollen nicht mehr mit dir, oder er dann irgendwie rausgeworfen wurde. Nein, man hat sich einvernehmlich getrennt. Er wollte eine neue Herausforderung, und ja, die findet er jetzt bei uns in Leverkusen. Also eine sehr bewegte Zeit auch in Frankreich, in einer Liga, die insbesondere im Mittelfeld, wenn wir jetzt mal ein bisschen fernab von den ganzen Paris Saint-Germains und sowas gucken, ja immer auch eine sehr umkämpfte Liga ist.
Ja, total. Ich finde halt, wenn man Toulouse sich da auch angeguckt hat, den Kader, also da hat mir wirklich auch kein einziger Spieler was gesagt, das muss man auch noch dazu sagen. Er ist wirklich so ein bisschen jemand, den man überhaupt, also nicht nur ein bisschen, er ist jemand, den hatte man gar nicht auf dem Schirm, der aber, und das ist natürlich auch verständlich, so erstmal eine gewisse Skepsis mitbringt, wenn man erstmal die Kandidaten vorher gelesen hat, ein Ira Olaf, mit dem man ja angeblich fast schon einig war oder schon einig war, und dann ist quasi in letzter Sekunde Liverpool dazwischen gerät, schwer natürlich vom Namen, weil er einfach schon in der Premier League gecoacht hat und da jetzt auch totale Erfolge hatte, wären mit einem anderen Standing gekommen. Das hat Carles Martinez Novell jetzt natürlich nicht. Aber was man, wenn man sich ein wenig mit ihm beschäftigt oder dem, wie man sich mit ihm beschäftigen kann, finde ich, bringt er zwei ganz, ganz große Dinge mit. Und zwar erstens, wenn man sich dieses Video, was du gerade schon besprochen hast, es gibt auch noch ein Video, wo er auf Spanisch, da haben wir eben schon gehört, dass das jetzt nicht so meine absolute Stärke ist, aber man kann ja heutzutage sich sowas zum Glück auch gut übersetzen lassen, auf Spanisch auch generell über Taktiken und seine Ideen, was Fußballlehren angeht, anhört, dann bringt er zwei Sachen mit. Nämlich erstens finde ich eine totale Authentizität und auch sowas Sympathisches an, was er einfach an sich hat. Es gibt auch, ich glaube, das ist sogar auch von Coaches Voice, wo er einen Text selbst geschrieben hat, so ein bisschen über seinen Werdegang und was ihn geprägt hat, was einfach sich so total nahbar liest. Ich glaube, das ist so das Erste, was auch in Leverkusen immer wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Und das Zweite ist, dass einfach seine Spielidee sehr zu dem passt, was wir in Leverkusen sehen möchten und was auch unser Kader hergibt. Nämlich jemand, der sehr, sehr stark auf eben spielstarke Innenverteidiger baut, dem es wichtig ist, sehr eher in Ballbesitz zu agieren, auch wenn er das in Toulouse nicht immer gemacht hat, weil da natürlich seine Voraussetzungen auch einfach andere waren. Aber bei Leverkusen ist es natürlich nochmal was anderes, was er da an Spielermaterial zur Verfügung hat. Und er ist auch jemand, der durchaus Flexibilität mitbringt, was er auch selber sagt, was ihm wichtig ist, dass man da auch gegebenenfalls flexibel agieren kann, dass man sich auch an das anpasst, was sozusagen gegeben ist. Und das sind erstmal Sachen, die ja perfekt zu dem passen, was wir eigentlich brauchen.
Genau, also sein Spielstil wird charakterisiert durch einen starken Ballbesitzanteil, ein gutes Positionsspiel, wie du schon richtig gesagt hast, nicht dogmatisch, ne, das war auch eine Information, die wir bekommen haben. Also er stellt sich auf den Gegner ein, gute Vorbereitung auf den Trainer, auf den Gegner ist ihm wichtig als Trainer und so stellt er die Mannschaft dann auch auf. Seine Wunschformation ist das 3-4-3, das hat er grundsätzlich gespielt, aber in manchen Spielen hat er das auch umgestellt auf ein 4-4-2, 4-2-3-1, also eben ausgerichtet an den Gegner und das, was du brauchst. Spannend. Du hast es gesagt, neben den starken Innenverteidigern, die für sein Spiel gebraucht werden, ist es, dass er diese zwei defensiven Mittelfeldspieler hat und die beiden Außenspieler dann, ja, in gewisser Weise vergleichbar wie mit dem, was Xabi Alonso gespielt hat, sowohl defensiv eine wichtige Aufgabe übernehmen, um den Raum zu verengen gegen Gegner, die dich vor Aufgaben stellen, aber dann auch über ein gutes Positionsspiel über die Außen kommen. Also es ist ein sehr weites Spiel. Die Außen, das haben wir auch in diesem Video gesehen bei Coach's Voice, wie er insbesondere Liverpool bespielt hat. Das war schon, also ich mag ja Coach's Voice eh ganz gerne, wenn man da auch mal durch die Animationen, die dazukommen auf diesem Taktikbrett, ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie Zonen eingeteilt werden, dass der insbesondere auf den Außen einen sehr großen Wert darauf legt, da wirklich massiert zu sein und da auch ein gutes Positionsspiel zu haben, was gleichzeitig aber auch im Zentrum wieder Räume aufreißt, was dann für die Vorderen umso wichtiger wird, um dann in die Abschlussposition zu kommen. Also, und da sagst du was Richtiges, bei uns im Kader hat er da vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten, denn das, was mir gesagt wurde von den französischen Kollegen war, wir hatten halt häufig den Fall, dass wir über Konter kommen mussten, also er ist auch ein guter Kontertrainer, eine stabile Defensive, ein gutes Konterspiel. Es wäre aber natürlich für uns schöner gewesen, wenn wir offensiv noch mehr individuelle Qualität gehabt hätten, um dann auch aus den Ballbesitzphasen selber das Heft in die Hand zu nehmen. Und Daniels, da wird er natürlich bei uns aus dem Vollen schöpfen können, was die Qualität für genau dieses Spiel auch angeht, sich nicht zu sehr darauf fokussieren zu müssen. In der Defensive, da wird er sowieso stabil sein. Das ist auch ein ganz großer Punkt bei ihm. Aber eben mehr Spielkontrolle zu haben über Ballbesitz und das Spiel auch selber machen zu können, was er in Toulouse nicht machen konnte.
Ja, wobei natürlich mir als erstes aufgefallen ist, als ich seine Ausführungen mit den Wingern, also den Flügelspielern gehört habe, dass das natürlich was ist, wo bei uns im Kader definitiv noch eine Baustelle herrscht, weil der eine klassische Flügelspieler, den wir haben, mit Nathan Teller regelmäßig verletzt ist. Und der andere, den wir besitzen, ist eigentlich nur Ernest Pucu. Das heißt, auch da wird man mit Sicherheit im Sommer nochmal tätig werden müssen. Aber eben alle anderen Positionen wirklich so ein sehr Deep-Lying-Playmaker, also so ein tiefstehender Spielmacher, der eigentlich, wenn man das liest oder hört, wo man einfach auch direkt an Aleix Garcia denkt, dann eben diese spielstarken Innenverteidiger, wo du weißt, du hast mit Kwonsa und Tapsoba da zwei, die auch perfekt in diese Rolle passen. Und das finde ich ist schon total spannend und ja, genau, dass es eben im Gegensatz zu Toulouse bei uns wahrscheinlich deutlich qualitativeres Spielermaterial gibt. Natürlich darüber hinaus auch andere Herausforderungen, die er mit der geringen Erfahrung, die er jetzt hat, natürlich erstmal angehen muss. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass er, zumindest ist es mir deutlich lieber, dass wir da jemanden holen, der ein eher unbeschriebenes Blatt ist, als jemand, wo direkt schon irgendwelche Zweifel von vornherein mitkommen. Ich kann jeden nachvollziehen, weil ich das selbst auch habe, wo man erstmal sagt, ja, okay, wir haben uns jetzt schon natürlich, wenn so Namen kursieren, die auch schon Erfolge vorzuweisen haben, wie ein Oliver Glasner, was Titel angeht, oder mit Iraola, der in der besten Liga der Welt einen Verein in die Europa League jetzt geführt hat und fast in die Champions League, dass das natürlich nochmal eine andere Hausnummer ist und einen anderen Aufbruch oder eine andere Aufbruchsstimmung erzeugen würde. Das ist vollkommen klar. Ich finde es aber auch gleichzeitig ein sehr klares und gutes Zeichen, dass man sich davon nicht treiben lässt, dass wenn es sagt, okay, den einen haben wir versucht, wir waren da auch nah dran, wir haben alles auf diese eine Karte gesetzt und nicht mit irgendwie mehreren gleichzeitig verhandelt und dann gehen wir aber trotzdem unseren Weg und suchen jemanden, den wir als stimmig für den Verein erachten und das ist halt, finde ich, hier geschehen und wenn man sich da ein bisschen unter der Oberfläche mit dem Trainer auseinandersetzt, ist halt dieser erste Eindruck, dass man sagt, ja okay, es ist jetzt nicht die große Lösung, aber es ist eine Lösung, die total in sich stimmig ist und alles andere ist ja sowieso Zukunftsmusik, also inwieweit das dann passt, das muss man sowieso erst im Laufe der Vorbereitung und der nächsten Saison sehen. Aber so das erste, was man, der erste Eindruck ist erstmal so, ah, okay, das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ist der zweite Eindruck an der Stelle auf jeden Fall, das könnte sehr gut passen.
Ja, genau. Es wird ja immer auch gesagt, dass man in Leverkusen sehr darauf achtet, dass das von dem Charakter passt in den Verein. Ne? Dass es nicht nur darum geht bei Spielern, dass das der Hotshot ist, sondern das muss ja auch charakterlich dann passen. Und bei Martinez fällt auf, der spricht Englisch, Französisch, Katalanisch und Spanisch. Und das Englische, das hat er ja auch in seinem Kolumnenartikel oder in seinem Kommentar auf Coaches Voice auch geschrieben, etwas, was er sehr früh aus Eigeninitiative gelernt hat. Ne? Also ihm war es sofort wichtig, da auch präsent sein zu können, sprechen zu können. Und das lässt darauf schließen, dass wenn er jetzt auch längere Zeit in Leverkusen ist, dass er sich auch schnell versucht, irgendwie das Deutsche aufzubringen auf die Festplatte, weil in Toulouse hat er die Pressekonferenzen zum Beispiel auf Französisch gehalten. Also das war ihm auch mal ganz wichtig, dass er da mit den Leuten auch sprechen kann, mit den Medienvertretern sprechen kann. Ein absoluter Pluspunkt war in Toulouse auch bei den Fans eine hohe Nahbarkeit und eine hohe Sympathie. Es war so, dass er stets beliebt war, dass er mit seiner offenen Art total gut angekommen ist. Er hatte allerdings auch in Toulouse keine wirkliche Krise. Ne? Deswegen, da habe ich mich auch nachgefragt, weil das ist mir immer sehr wichtig, wenn ein neuer Trainer kommt, wie geht er mit Krisen um? Also wie löst er das? Es gab jetzt in Toulouse nicht diese Krise, wo man gesagt hätte, da hätte er sich rauskämpfen müssen. Das ist ein Punkt, den wird er wahrscheinlich in Leverkusen haben. Und ich habe auch bewusst danach gefragt, wie er die Spieler 14, 15, 16 im Kader einbindet. Ne? Aber das war ja die letzten Jahre auch immer ein Thema bei uns. Und da wurde mir gesagt, er versucht alle einzubinden, es gelingt ihm aber nicht immer. Und das ist jetzt vielleicht auch nicht sonderlich verwunderlich, weil dann doch die meisten Trainer in einer normalen Saison, wenn sie jetzt nicht wie in Leverkusen Xabi Alonso heißen und im Grunde genommen du so viele Wettbewerber hast, dass du immer wieder durchwechseln musst und kannst, sich dann irgendwann doch, sag ich mal, nur bis Spieler 13, 14 bewegen und dahinter die Spieler fallen so ein bisschen hinten über. Allerdings, man hatte immer das Gefühl, und das war auch ein Feedback, was ich sehr interessant fand, dass er den Kader zu jeder Zeit immer komplett unter Kontrolle hatte. Und Nils, ich glaube, das ist was, das ist ja so ein bisschen Kasper Jüllmann, der das gut gemacht hat. Ne? Also der hat aus der Situation, die wir dann hatten nach der Ten Hag-Entlassung, glaube ich, das Bestmögliche daraus gezogen, was er ziehen konnte. Aber man hatte hinten raus nicht das Gefühl, dass der Kader, und das hast du ja auch, glaube ich, gesagt in unserer letzten Ausgabe, dass es auch darum geht, beim neuen Trainer wieder einen zu finden, der den Kader vereinen kann. Weil das war ja unter Alonso auch eine der großen Stärken, dass du diesen Trainer hattest, der nicht nur die Hierarchie drauf hatte, sondern auch den Kader vereinen konnte. Und das scheint bei Martinez, zumindest was man aus Toulouse hört, so gewesen zu sein.
Ja, Toulouse hatte ja auch eine totale Vielfalt an Nationalitäten im Kader, was auch etwas ist, was jetzt auch in den deutschen Medien ja thematisiert wurde, was perfekt zu uns passt. Du hast gerade darüber gesprochen, was so Spieler 15, 16 im Kader angeht. Das ist in diesem anderen YouTube-Video, was ich angeschnitten habe, wo er sich über Taktiken generell unterhält, ist auch etwas, wo ich mich tatsächlich an Xabi Alonso erinnert gefühlt habe, weil er darüber spricht, wie er sich selber weiterentwickeln will und eben genau das anspricht, dass es eben auch wichtig ist, dass man quasi das Verhältnis zu den Spielern irgendwo nahbar ist, aber trotzdem immer eine gewisse Distanz hat und insbesondere mit den Spielern auch ständig spricht, die eben jetzt nicht mehr spielen. Und das fand ich genau, ist ja auch tatsächlich das, was Xabi am Ende nicht so gut hinbekommen hat in dem Punkt, dass er da ja wirklich am Ende auch immer, Robert Andrich war zwischenzeitlich so ein Thema, dann am Ende Jonas Hofmann, dass da eben auch Spieler außen vor waren. Aber ich finde, da ist es total spannend, wie er eben darüber redet, dass dieser soziale Umgang eben genau das Wichtige ist und dass er damit auch ausdrücken muss, dass er den Spielern trotzdem vertraut, auch wenn die jetzt gerade nicht spielen, weil irgendjemand spielt immer nicht und irgendjemand macht immer eine schlechte Phase durch und wenn du dann aber gleichzeitig noch das Gefühl vermittelt kriegst, wir brauchen dich nicht, das drückt er da so aus, dass das eben die Situation nur noch verschärft. Das fand ich total spannend. Er wirkt total authentisch. Also dieses, was du eben angesprochen hast, was da transportiert wurde, wenn man sich diese Videos von ihm anguckt. Gut, das eine Video, finde ich, ist, da kommt es jetzt natürlich nicht genauso rüber, wenn ich das simultan mit der YouTube-Übersetzung laufen lasse. Das ist natürlich was anderes, aber trotzdem, er ist jemand, der sehr auch mit dem Körper spricht bei allem, was er tut, und ich kann mir das total gut vorstellen, dass der eben auch die Leute mitreißen kann. Der ist, glaube ich, sehr aktiv an der Außenlinie, auch etwas, was er Kasper Juhlmann voraus hat. Den einen Punkt, den er aber definitiv nicht hat und der sozusagen vielleicht auch als so ein kleiner Knackpunkt mitkommen könnte, wobei das hier von der Perspektive, wenn man nicht in der Mannschaft drin ist und überhaupt nicht weiß, wie so die Kabine abläuft, ist natürlich, dass er nicht dieses Standing mitbringt. Und wir hatten letzte Saison Situationen, wo sich irgendwelche Spieler nicht einwechseln lassen wollten oder sowas. Und das ist halt was, wo er sich jetzt auch bei einem Club, wo eben auch Spieler sind, die vermutlich im Vergleich Toulouse ein bisschen mehr auf sich halten, nicht ganz zu Unrecht, weil sie auch Nationalspieler bei zum Teil größeren Nationen sind. Das muss er halt jetzt auch beweisen. Das ist schon etwas, was er dann auch hier lernen muss. Und das ist wahrscheinlich ein Risiko, was bei so einer Verpflichtung eines Trainers, der jetzt noch nicht die großen Stationen hat, auf jeden Fall mitschwingt. Das ist etwas, das muss er jetzt hier zeigen, dass er das eben auch auf dem Niveau kann und sich da sehr, sehr schnell anpassen, um eben diese Kabine auch komplett hinter sich zu versammeln. Weil das ist ein total positiver Punkt, dass das etwas ist, worauf auch geachtet wurde, dass er Kabinen vereinen kann. Es ist aber trotzdem, glaube ich, etwas anderes, ob man das in Toulouse macht oder ob man das bei Bayer Leverkusen macht.
Richtig. Und es gibt noch mehr, was man vielleicht ein bisschen kritischer sehen kann, was aus Toulouse rübergekommen ist. Es ist manchmal ein sehr minimalistischer Stil, den er gespielt hat. Die Spiele waren auch wenig spektakulär zuweilen, was aber mit Sicherheit auch daran lag, dass er jetzt nicht die Spielkontrolle bei Toulouse so implementieren konnte, wie er das gewollt hätte, aufgrund der fehlenden individuellen Qualität. Und dass man taktisch sehr schnell ausrechenbar war. Das war auch ein Punkt, den die Kollegen aus Toulouse mir mitgeteilt haben. Und dass er doch hin und wieder ein bisschen stur wirkte, nicht von seiner Idee abzuweichen. Und da haben wir ja auch schon unsere Erfahrungen in Leverkusen gemacht mit Trainern, die zu stur waren. Ich glaube aber, das war auch so ein Punkt, dass er mit dieser Art, die er hat, dann ja auch Rolfes und Caro davon überzeugt hat, dass sein Weg der richtige Weg ist und man ihm die Chance gibt, dass er in Leverkusen mit dem besseren Material, was er hat und dem, was noch kommt, ja, wir blicken ja auf Spieler wie Kenneth Eichhorn zum Beispiel, die man unbedingt nach Leverkusen bekommen möchte. Was passiert mit Spielern wie Malik Tillman? Wird er vielleicht den Verein verlassen? Was wird noch passieren? Wird man den Kader noch umbauen müssen auch, um ihm gerecht zu werden, um ihm auch diese Varianz bieten zu können und eben nicht fest zu sein auf diesem 3-4-3, sondern verschiedene taktische Ausrichtungen spielen zu können. Da wird er mit Sicherheit nochmal den nächsten Schritt gehen. Und ich freue mich drauf. Ich bin jetzt nicht total euphorisch und sage, hey, das ist jetzt die krasse Wahl das geht jetzt richtig nach oben, sondern Nils, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich freue mich drauf. Ich finde den sehr sympathisch. Ich finde auch, es gab bei Twitter, habe ich das auch geteilt über meinen Account, dieses Abschiedsvideo vor der Kurve in Toulouse, wo man wirklich auch sieht, wie viel ihm diese Verbindung zu den Fans, zum Verein bedeutet. Ich finde, das, was man unter Ten Hag und auch Juhlmann verpasst hat, was wir ja auch hier im Beiport oft besprochen haben, dass wir nach Xabi Alonso nicht einen neuen Xabi Alonso gebraucht hätten, sondern eine Weiterentwicklung dieses Fußballs von Xabi Alonso. Und ich könnte mir vorstellen, dass Carles Martinez genau diese Weiterentwicklung liefern kann. Erstens, wenn er schnell einen guten Zugang zur Mannschaft bekommt, wenn er zweitens schnell eine gute Hierarchie formen kann mit den Spielern, die ihm dann zur Verfügung stehen. Und drittens natürlich seine Spielidee in Leverkusen auch funktioniert. Und ich glaube, dann wird auch das Drumherum sofort auf seiner Seite sein. Die Fans, das Stadion, die Presse, all das, was es eben braucht in Deutschland auch, um erfolgreich sein zu können. Und trotzdem sollte man die Erwartung, glaube ich, an die nächste Saison eher moderat halten.
Letzteres wird aber ja nicht möglich sein, weil nach der letzten Saison, das haben wir ja in der letzten Folge analysiert, die einfach, auch wenn es irgendwo nachvollziehbare Gründe dafür gab, enttäuschend war, wird es nicht möglich sein, dass er irgendwie nochmal eine Saison quasi Übergang machen kann. Das ist halt einfach die Erwartungshaltung, die zu Recht mittlerweile da ist. Das ist natürlich der gewisse Nachteil. Ich finde, der Vorteil ist, er ist nicht der Nachfolger von Xabi Alonso und keiner erwartet, dass er weil er eben auch nicht den großen Namen hat, jetzt hier in die Fußstapfen von Xabi Alonso treten muss, sondern er ist der Nachfolger von Erik ten Hag und Casper Julmund. Und das ist, glaube ich, erstmal auf jeden Fall ein Vorteil. Er spielt nicht Champions League, sondern er spielt jetzt Europa League mit uns. Das ist definitiv etwas, wo man, glaube ich, besser aufbauen kann als die Situation, die Casper zu Saisonbeginn, kann man ja trotzdem noch sagen, vorgefunden hat bei uns. Das ist schon ein Vorteil, dass die Erwartungshaltung oder der Druck da vielleicht nicht ganz so hoch ist am Anfang. Es ist, finde ich, sinnvoll, dass man jemanden holt, der spielerisch in dieses System, was wir jetzt seit spätestens 2023 spielen, so von der Grundidee, da, also es geht mir nicht um das System im Sinne der Aufstellung, sondern wie wollen wir in Leverkusen Fußball spielen, das finde ich ist sehr sinnvoll, daran anzuknüpfen und dann eben da auch systematisch den Verein weiterzuentwickeln. Er ist aber, wie gesagt, jetzt eben der Trainer, der sozusagen nach der schlechten letzten Saison jetzt wieder eher diesen Fokus auf das Spielerische wieder darauf richten sollen, eine Mannschaft zu bilden, die auch wirklich funktioniert und eben nach diesem Übergangsjahr, wo sich manche Spieler vielleicht auch noch finden müssten, auf dem Kern, auf dem man jetzt aufbaut, weil so ein Umbruch wie letztes Jahr wird es vermutlich nicht geben, eben etwas leisten muss. Aber, und das ist halt der Punkt, er muss sich relativ schnell akklimatisieren, auch wenn das für ihn wirklich nochmal ein Step ist. Es ist eine neue Liga, es ist nochmal ein anderes Niveau, es ist eine andere Herausforderung, was Spieler und Umfeld angeht, weil einfach die Erwartungen höher sind. Aber diese Erwartungen, die werden da sein. Also man wird nicht in diese Saison reingehen und sagen, ja, okay, wir könnten uns nochmal so ein Jahr leisten, wie jetzt ist, sondern es wird wieder der Anspruch sein, wir müssen in die Champions League kommen am Ende. Das ist für die langfristige Entwicklung des Vereins einfach unabdingbar. Und das sehe ich bei allem, wo ich dir komplett zustimme, nämlich dieses, es ist nicht der Trainer, wo ich Hurra schreie und plötzlich totale Euphorie auf die nächste Saison da ist, aber wenn ich mich mit ihm beschäftige, kann ich diese Entscheidung total nachvollziehen und glaube, dass dieser Mann einen positiven Einfluss auf unseren Verein nehmen kann, dass er in jedem Fall, das wäre aber auch bei jedem anderen Trainer gewesen, auf jeden Fall die Chance verdient hat und auch die Chance verdient hat, dass es vielleicht am Anfang an ein oder zwei Stellen nicht ganz so klappt, aber es muss halt relativ schnell klappen. Das ist das Problem, wenn man diese Erwartungshaltung in Leverkusen hat, dass wir eben kein Mittelfeldteam sind, sondern dass wir da oben dranbleiben wollen, dass wir jetzt einen Fehlschuss schon hatten letztes Jahr, kommt noch natürlich noch hinzu. Und das ist definitiv die Herausforderung, die ich sehe und wo ich auch sagen würde, okay, da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Aber beim reinen Blick auf das, was er fußballerisch mitbringt und mitbringen will und implementieren möchte und von der Art und Weise, wie man ihn jetzt wahrnimmt aus diesen ersten Eindrücken, finde ich, bin ich da deutlich positiver gestimmt als zu dem Zeitpunkt, wo ich einfach diesen Namen gelesen habe. Und allen, denen das ähnlich ging wie uns beiden, dem empfehle ich das wirklich auch einfach mal zu machen. Guckt euch mal dieses Video an, guckt euch auch an, weil er bringt auch wirklich einfach schon über dieses Video so eine Begeisterung dafür mit. Ich bin ganz froh, den spanischen Akzent wieder zu hören. Das fühlt sich irgendwie auch direkt toll an. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich finde, diese Spielidee, die er hat, ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das funktioniert.
Ja, ich verlinke dieses Video auch in den Shownotes, da könnt ihr dann einfach draufklicken und euch das dann ansehen. In zwei Wochen werden wir ja dann unsere große Saisonanalyse machen, dann wird Lara auch wieder dabei sein und Pippo wird dabei sein. Aber trotzdem, wir nehmen jetzt gerade vor der Antrittspressekonferenz von Martinez auf und bereits gestern habe ich mir von Pippo nämlich Pippos Perspektive zuschicken lassen. Das war auch noch bevor er ihn am Flughafen dann abgefangen hat. Ja, da hat er natürlich wieder die Kamera gezückt, der liebe Pippo Ahrens. Hören wir mal rein, was er denn zur Verpflichtung von Carles Martinez sagt.
Ja, hallo, liebe BIPOD Community. Der spanischste Club der Bundesliga hat also wieder zugeschlagen und sich einen spanischen Trainer geholt. Geschichte wiederholt sich nicht, sagt man. Vielleicht passiert es ja doch. Wir wissen, was aus dieser Geschichte mit Xabi Alonso geworden ist in den Jahren 2022 bis 2025. Er war ungefähr so alt wie jetzt Carles Martinez Novel. Ich musste ganz ehrlich sagen, ich kannte den Namen gestern nicht, als mir zugetragen wurde, dass das der neue Trainer von Bayer Leverkusen sein würde. Ich habe mal gegoogelt und der hat echt eine sehr, sehr interessante Vita. Ein Wandervogel, würde man im positiven Sinne sagen. Sehr früh, mit 16 Jahren, hat er angefangen, sich als Jugendtrainer zu versuchen, ja, dann 10 Jahre bei Espanyol Barcelona, bei Barça, in der La Masia hat er gearbeitet, unter anderem Xavi Simons entwickelt, dass er dann 2019 bei Barça nicht übernommen wurde, war für ihn ein schwerer Schlag. Dann zog es ihn nach Katar, nach Kuwait und dann zum FC Toulouse, erst ein Jahr Co-Trainer und dann 3 Jahre als Cheftrainer. Sehr spannende Wahl. Ich bin wirklich gespannt, was dieser Trainer in Leverkusen erreichen wird. Man muss es erstmal so sagen, es ist ein No-Name-Trainer, aber das kann ja keine schlechte Wahl sein. Die Chance, die muss man ihm geben, die hat er auch verdient. Und wenn man sieht, dass ein Trainer eine Mannschaft entwickeln kann, dann kann das nur eine gute und vor allen Dingen eine richtige Wahl im Sinne von Bayern 04 Leverkusen sein.
Vielen Dank, Pippo. Und in 2 Wochen dann mehr von ihm auch zur Saison 25-26, seine Eindrücke dann von der Pressekonferenz auch. Aber wir können diesen Podcast nicht beenden, Nils, ohne über die Trainersuche generell nochmal kurz zu sprechen und über das, was da passiert ist in den letzten Wochen auch. Denn in den Social-Media-Kanälen hagelte es Kritik für Simon Rolfes, dass das denn alles so lange gedauert hat. Ne? Es hatte so ein bisschen den Anschein vom FC Bayern, als man damals reihenweise Absagen von Trainern bekommen hat und am Ende.
Und die Stimmung bei Social Media war ähnlich wie bei 1860 gefühlt.
Ja, stimmt. Wir sind immerhin den Ismaik jetzt los. Ja? Also da geht es jetzt hoffentlich dann bergauf.
So einfach ging das plötzlich.
Ja, auf einmal. Ja, das ging ja doch so schnell. Aber anderes Thema. Vielleicht wollte man einen Hürzeler haben, der sich dann dazu entschlossen hat, in Brighton zu bleiben. Also Iraola, klar, die Nummer ist halt nicht aufgegangen. Er war in Leverkusen, er hat mit ihnen gesprochen, der FC Liverpool hat sich eingeschaltet. Das ist halt dann das Pech, da sind wir einfach nicht groß genug, dass sich ein Trainer dann für Bayer Leverkusen entscheidet, wenn der FC Liverpool anklopft. Kann man verstehen. Und dann wurde es dann irgendwann hektisch. Ne? Es wurden reihenweise Namen genannt in den deutschen Medien. Es wirkte so ein bisschen unbeholfen und die Zeit, die verronnen dann auch ordentlich. Ne? Du fragst dich ja irgendwann, wann willst du einen Trainer bekannt geben, damit du dann auch mal den Kader planen kannst, damit du mal mit den Spielern sprechen kannst, die eventuell den Verein verlassen könnten nach der WM oder nicht. Du musst die ja auch begeistern, vielleicht noch mal ein Jährchen, zwei zu bleiben, vielleicht den einen oder anderen sogar zu einer Verlängerung zu bewegen, geschweige denn Transfers zu gestalten, die nach Leverkusen kommen sollen. Ich habe schon mit Kenneth Eichhorn gesagt, die Entscheidung von Kenneth Eichhorn könnte auch maßgeblich am Trainer liegen. So, jetzt hat man einen Trainer, der viel mit jungen Spielern gearbeitet hat. Vielleicht ist das dann noch ein größerer Incentive, neben dem Handgeld, was zu zahlen ist, nach Leverkusen zu kommen. Sind wir auch sehr gespannt drauf. Und es gab einfach, bis auf das, was in den lokalen Medien, sag ich mal, durchgestochen wurde, nichts, was international berichtet wurde, bis auf Iraola. Ne, da wurde ja dann auch international bekannt durch Fabrizio Romano und Co., dass da Gespräche stattgefunden haben. Und eine Frage, die ich mir stelle, ist, da würde mich deine Meinung auch mal interessieren, glaubst du, man hat die deutschen Medien so ein bisschen gespielt? Weil ich finde es schon interessant, wie sie sich alle überboten haben mit Wasserstandsmeldungen, wer jetzt im Gespräch ist, wie aussichtsreich Person X oder Y ist. Und im Grunde genommen waren die maßgeblichen Leaks, in Anführungsstrichen, die dann von einem Romano kamen oder jetzt, ich glaube, bei Martinez war es ja ein Leak aus Frankreich oder Italien, was dann rauskam, oder Spanien, wo es dann ja auch schnell ging, wie du schon richtig gesagt hast. Das war sozusagen das Leak, was durchgestochen wurde, was dann auch offiziell wurde, was dann auch sehr, sehr schnell ging. Und trotz allem standen ja Social-Media-Postings, standen ja Porträts, die geschrieben worden sind. Ja, die Jungs und Mädels bei Bayern 04 arbeiten sehr schnell, aber so ganz mit der heißen Nadel gestrickt wirkte das dann doch nicht. Ja, also bei dem, was schon feststand, was schon gemacht wurde. Also wie hast du diesen ganzen Prozess der Trainersuche wahrgenommen? Welches Licht hat das für dich auch auf Simon zum Beispiel geworfen? Wurdest du in dir auch irgendwann so ein bisschen panisch, so wie viele weitere da draußen auch, die gesagt haben, boah, also jetzt wird es langsam mal wirklich peinlich, dass wir immer noch keinen Trainer haben? Oder warst du da immer tiefenentspannt, was diese Trainersuche anging?
Das ist eine gute Frage. Ich fand es vor allen Dingen spannend, weil gefühlt erstmal natürlich alle Trainer, die diskutiert wurden, irgendwo ihre Nachteile hatten. Es waren ja de facto 3, ja, plus Hürzeler, wenn man den noch dazu nimmt, wo man, ich bin wo man gar nicht weiß, wie heiß das eigentlich alles war. Und du hattest Oliver Glasner, wo du von vornherein wusstest, okay, der bringt natürlich auch so ein bisschen Knirschen mit im Verein, um es mal positiv auszudrücken. Der ist aber eben sehr erfolgreich. Aber das Conference League-Finale war halt auch erst vor anderthalb Wochen. Und ich gehe mal sehr schwer davon aus, dass er sich erstmal darauf fokussiert hat. Dasselbe ist Iraola, der war bis vor zwei Wochen, lief die Premier League noch und er hat bewusst in der letzten Pressekonferenz oder in seiner Abschiedspressekonferenz auch gesagt, oder in seinem letzten Post-Match-Interview, das weiß ich gar nicht mehr so genau, bis jetzt hat er sich nicht damit beschäftigt, er wird jetzt einmal kurz alles sacken lassen und das dann auf sich zukommen lassen. Und das ist dann natürlich klar, dass wenn du auf diesen Kandidaten wartest oder das jetzt das Pferd ist, auf das du setzen musst, dass du dann währenddessen nicht mit irgendwie anderen Teams verhandeln musst. Philippe Luis steht jetzt im Raum, dass Monaco 25.000 Euro Strafe pro Spiel zahlen muss, weil der eben die UEFA Pro-Lizenz nicht hat. Also mir wurden diese Kandidaten auch alle ein bisschen zu heiß gemacht, als wären das jetzt die absoluten Trainergötter, die da kurz vorm Wechsel.
Vor allem das Geile war ja auch immer, dann hast du eine Push-Mitteilung bekommen vom Kicker oder von der Bild oder von wem auch immer. Dann war immer jemand anders plötzlich Top-Favorit. Dann war also
Binnen Stunden.
Es war wie so ein Börsenkurs, der gehandelt wurde. So, jetzt ist es er. Verkaufen. Also das war schon teilweise echt richtig wild.
Deswegen ich mir die Frage stelle,
und das Geile ist, das traue ich ja so einem Rolf, so einem Caro zu, weil am Ende ist es die Lösung geworden, die keiner, aber wirklich keiner auf dem Zettel hatte von den deutschen Kollegen. Ich will nicht sagen, dass man bewusst falsche Fährten gelegt hat, aber dass man bis zuletzt immer versucht hat, die Trainer, die es wirklich werden sollten, entweder so lange unter Verschluss zu behalten, dass sie dann schon vor Ort waren, wie Iraola, dass man sich getroffen hat, oder aber, dass es jetzt einer wie Martinez geworden ist, wo man wusste, okay, das wird eine Lösung sein, die wird erstmal durch den No-Name-Faktor begleitet werden, was auch hilft, ne? Also ein unbeschriebenes Blatt zu haben, aber gleichzeitig einen zu haben, wo man weiß, mit dem kann man in Ruhe verhandeln, den kann man in Ruhe eruieren und muss nicht irgendwie noch nervige Fragen beantworten von den Journalisten, warum es denn jetzt diese Lösung oder diese Lösung wird.
Um gerade den Gedankengang davor noch zu entdecken, also mir wurden da auch manche Trainer, weil ich meine auch Philippe Luis hätte kaum Erfahrung mitgebracht, der hat bisher noch nicht in Europa trainiert. Oliver Glasner, ja, der hat natürlich schon Bundesliga, der hat sehr, sehr viel Erfahrung. Da müsste man sagen, der Spielstil passt natürlich, den er eigentlich spielen lässt, nicht zu dem, was Bayern 04 spielen lässt. Und es ist immer halt mit Begleitgeräuschen einher. Also da war auch, das wäre mein Wunschkandidat gewesen. Da gab es aber auch genug Argumente irgendwie dagegen. Und auch Iraola, der hat jetzt eine super Saison mit Bournemouth in der Liga gespielt. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass der irgendwie als Trainer schon eine riesen Vita gehabt hätte. Der war jetzt halt aufgrund der Tatsache, dass der Trainermarkt diesen Sommer generell nicht so voll ist, war der halt eine heiße Nummer. Und dass der jetzt bei Liverpool landet, also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass so ein Spieler unter normalen Umständen bei Liverpool landet. Ist aber ja gar nicht unsere Geschichte. Ich glaube nicht, dass es von Bayern 04 bewusst so lanciert wurde, weil das natürlich auch eine Erwartungshaltung schürt, wenn du sozusagen die heißen Eisen, sage ich jetzt mal, auf dem Trainermarkt sozusagen ins Bewusstsein des Umfelds rückst und dann am Ende mit einem Trainer ankommst, der quasi ziemlich unbekannt ist. Deswegen ist es, glaube ich, schon so, dass er zweite, dritte, vierte Wahl vielleicht gewesen ist. Das werden wir vielleicht nie erfahren. Vielleicht äußert sich die Leitung auch dazu. Inwieweit das schon ganz lange feststeht, bin ich mir auch sehr unsicher, inwieweit das dann alles so ist. Also da würde ich jetzt auch nicht zu viel in Dinge hinein interpretieren, weil das wirklich so überhaupt niemand was gewusst hat, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass es vielleicht doch sich jetzt im Laufe der Woche erst entwickelt hat. Was allerdings natürlich auch ein Grund sein kann, ist, die Leaks müssen ja nicht von Bayern 04 durchgestochen werden, sondern diese Trainer haben alle Berater, die auch selber vielleicht was weiterbringen, dass sich dann angeblich ein Abeloa, also wo ich auch denke, wie können sich denn Leute jetzt irgendwie ernsthaft für Abeloa, nur weil der da als Trainer bei Real Madrid ein halbes Jahr auf der Bank saß, währenddessen sich die Mannschaft in der Kabine literally geprügelt hat, dass dann da erzählt wird, dass der könnte ja mit den Spielern umgehen, dass der hat eine katastrophale Rückrunde hingelegt, dieser Verein ist für das, was da drin ist, irgendwie, ja, hat er einfach super schlecht abgeschlossen. Der war von der Bilanz deutlich schlechter unterwegs als Xabi Alonso in der Hinrunde, wo der ja auch dann entlassen wurde. Und da ist ja einfach nur der Name, dass er bei Real Madrid war. Und da müssen wir, glaube ich, schon auch so ein bisschen, finde ich, ist das sehr sinnvoll, dass unser Verein da vielleicht mehr drauf geachtet hat, was ist die Idee eigentlich dahinter und nicht so auf den Namen geachtet hat. Aber gerade weil man das gemacht hat, glaube ich nicht, dass das von Bayern 04 in irgendeiner Weise lanciert wurde. Aber diese Trainer haben natürlich auch ein Interesse daran, irgendwo im Gespräch zu sein. Die verhandeln ja wahrscheinlich auch mit mehreren Vereinen und wollen, wenn dann natürlich irgendwas in der Presse ist, dann ist man an der Verhandlung vielleicht auch mal schneller bereit, jetzt das fix zu machen und dann vielleicht sich doch da schneller anzunähern. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass Carles Martinez Novell da jetzt nicht so in diesem Business drin ist, wo die Kontakte zu allen möglichen Transfer-Insidern schon sind, könnte auch ein Grund sein dafür, dass es jetzt echt erst so quasi Minuten bevor das verkündet wurde, an die Presse gegangen ist.
Und da müssen wir aber trotzdem noch einen Punkt besprechen, eben weil man davon ausgehen kann, dass er die Wahl Nummer 3, 4, 5 ist. Das kann gut gehen, ne? Das hat man ja beim FC Bayern gesehen mit Vincent Kompany, dass das so durch die Decke geht. Ich habe es nicht kommen sehen, bin ich ehrlich, war ich ja auch damals sehr deutlich. Muss ich jetzt revidieren oder muss man revidieren zu dem, was man damals gesagt hat. Und ein Stück weit kann ich halt die Kritik an Simon Rolfes dann auch nachvollziehen, die da gekommen ist, dass wir eben nicht in der Lage waren, Wunschlösungen nach Leverkusen zu holen. Warum ist das so? Also warum kriegt man das nicht hin, solche Trainer davon zu überzeugen, dass sie unters Kreuz kommen? Klar, beim einen ist es vielleicht der FC Liverpool, das kann ich da nachvollziehen, aber es wird ja nicht der einzige Trainer gewesen sein, mit dem man gesprochen hat. Und aus welchen Gründen auch immer die dann nicht kommen, dass das so lange gedauert hat. Und es ist natürlich jetzt auch ein großes Risikospiel, weil am Ende des Tages einerseits No-Name, positiv, unbeschriebenes Blatt. Jeder muss sich quasi neu drauf einstellen. Andererseits, du hast das Wort Standing genannt. Du hast das Wort auch Erfahrung oder ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder ob ich es gelesen habe. Jetzt nicht die größten Erfahrungen mit den richtig großen Spielern und Charakteren, die so eine Mannschaft natürlich auch brechen können, wenn das nicht funktioniert. Wie viel Risiko ist dieser Trainer denn jetzt für Simon Rolfes, deiner Meinung nach? Ich weiß, du bist immer sehr defensiv, was die Einschätzung angeht, dass Simon Rolfes in größere Probleme kommen könnte, wenn gewisse Sachen nicht funktionieren. Aber es ist jetzt auch, dadurch, dass es wieder ein Spanier ist, dass man ungefähr den Weg geht, den man schon mal erfolgreich gegangen ist. Natürlich zwangsläufig so, dass gewisse Parallelen gezogen werden. Auch wenn er nicht der direkte Nachfolger ist, wird man lesen werden, was so war, wie es mal war oder anders ist, positiv oder negativ. Er hat dann noch eine Transferphase vor sich, die sitzen muss. Du musst Entscheidungen im Kader treffen. Es werden auch mit Sicherheit Spieler aus dem Kader gehen müssen, auch vielleicht teure Missverständnisse, den Verein schnell wieder verlassen müssen, um Platz zu machen für neue Spieler. Aus der Sicht der Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist, halte ich es schon für ein gewisses Grundrisiko, was Simon Rolfes da jetzt eingegangen ist. Vielleicht eben nicht doch zu versuchen, einen Trainer zu holen, davon zu überzeugen, wie Glasner, der ein bisschen bekannter ist auf dem deutschen Markt. Andererseits, das finde ich wiederum positiv, wenn jetzt einer wie Dino Toppmöller gekommen wäre. Ja, das wäre so eine Lösung gewesen, die wäre vor 10 Jahren nach Leverkusen gekommen und es wäre so eine typische Bayern 04-Lösung gewesen. Ja, da wird dann einer genommen, der so halbwegs bekannt ist in Deutschland, das wird dann schon passen und am Ende passte es nicht. Ich habe einen Vergleich gelesen auf Twitter von einem User, dass jetzt der spanische Heiko Herrlich sein soll, ja, dass man sich wieder zurückentwickelt. So weit würde ich nicht gehen, auf gar keinen Fall. Dafür ist mir die Spielidee und das, was mir Martinez vermittelt hat, über das, was ich schon sehen konnte. Und ich bin auf die Pressekonferenz dann gleich gespannt.
Und Toulouse ist nicht Regensburg.
Das stimmt. Ich weiß nicht, aus dem Gesichtspunkt, um das halt auch mal anzusprechen, weil ich finde es wichtig, dass man diese Seite halt zumindest mal ein bisschen den Raum gibt, Nils, wie schätzt du das Verhältnis zwischen Chance und Risiko dieser Wahl dann auch für Simon Rolfes?
Wo du jetzt hier jemanden zitierst, möchte ich einmal kurz den Joey in unserem Bayer-Chat zitieren, nothing to lose, nein, ich glaube schon, dass es ein gewisses Risiko ist, was da eingegangen ist. Also es ist definitiv ein Risiko, weil wenn das jetzt nicht funktioniert, wird das natürlich zwangsläufig wieder aufgewärmt, dass wir da jemanden geholt haben, den niemand auf dem Schirm hat, der nicht die große Vita hat. Ich finde, den Vergleich mit Xabi, kann man hier überhaupt nicht ziehen, weil es einfach komplett zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Klar, die sind beide Spanier und die haben beide jetzt noch nicht die große Trainererfahrung, aber bei Xabi Alonso war ja vor allen Dingen dieses Standing als Spieler, also dass er einfach, der hatte ja trotzdem extremes Standing, als er hingekommen ist. Wegen dem sind Spieler zu uns gekommen, das wird wegen Carles Martinez nicht passieren, jetzt in diesem Sommer. Das ist vollkommen klar und ich finde, dass man dieses Fass auch gar nicht aufmachen sollte an der Stelle. Wo natürlich ein Punkt ist, die Suche hat jetzt einfach dadurch, dass die mediale Begleitung bei uns viel, viel mehr ist, als sie vielleicht vor 2 oder 3 Jahren war, hat diese Suche jetzt natürlich eine totale Aufmerksamkeit erregt, was schon so ein bisschen so suggeriert, ja okay, es sind ganz viele Trainer uns durch die Finger geglitten. Was aber ja eigentlich das Einzige ist, was wir relativ klar sagen können, ist, dass Iraola nicht gekommen ist. Alles andere wissen wir ja nicht so ganz genau. Und dass die Trainer irgendwo auf dem Markt waren und dass wir natürlich auch eines der Teams waren, die gesucht haben von den größeren europäischen Vereinen, das ist dann irgendwie auch klar. Das heißt aber ja nicht, dass man sich da nicht hingesetzt hat und gesagt hat, das hier ist unsere erste Wahl, wir sprechen jetzt erstmal mit dem und dann schauen wir an der Stelle weiter. Ich weiß nicht, ob niemand von uns weiß, ob ein Glasner wirklich ein heißer Kandidat war, ob ein Felipe Luis wirklich ein heißer Kandidat war. Deswegen finde ich, kann man das nicht so ganz beurteilen. Aber natürlich ist eine Trainerwahl, nachdem man 2 Trainer letztes Jahr verschlissen hat, was für Leverkusener Verhältnisse ja schon sehr, sehr viel ist, ist das natürlich ein gewisses Risiko. Insbesondere, weil ja die letzte Saison jetzt nicht funktioniert hat. Und das ist natürlich auch ein Risiko, und das wird er ja auch wissen, dass Simon Rolfes an der Stelle trägt. Ich finde es aber gerade deshalb auch bemerkenswert, dass man trotz diesen medialem Lärm, der da drumherum ist, sich die Zeit gelassen hat und wirklich jemanden geholt hat, von dem man auch überzeugt ist und eben nicht so, ja, Dino Toppenmöller, habe ich genau das gleiche gedacht, das wäre so ein Trainer, den könntest du jetzt irgendwie so holen und dann würdest du sagen, ja okay, der kann schon was, der hat ja auch schon was geleistet bei Frankfurt, aber der ist halt nicht die treffende Wahl für uns und mir wurden da manche Trainer auch von dem. Also, da geht es jetzt gar nicht nur um die Medien, sondern da geht es auch insbesondere darum, was hier so im Umfeld bei Social Media erzählt wird. Es ist ja nicht so, dass ein Iraola eine beeindruckende Trainervita hinter sich hat. Der hat ein richtig, richtig starkes Jahr in der besten Liga der Welt gespielt. Das darf man auch in keinster Weise kleinreden. Der hat eine gute Spielidee, aber dass der jetzt zu Liverpool geht, da wiederhole ich mich jetzt, ist für mich was, wo ich mir denke, was? Also, dann kannst du doch als Liverpool-Fan auch nicht sagen, das ist jetzt der Top-Trainer, den wir haben wollen. Wenn ich Liverpool-Fan würde ich mir sagen, warum habt ihr so lange gewartet, bis ihr Slot entlassen habt, als Xabi Alonso noch auf dem Markt war? Also, das ist aber nicht unser Verein, deswegen kann uns das an der Stelle egal sein. Was halt ein Nachteil daran ist, dass man jetzt so lange gewartet hat, ist eben der Punkt, den du angesprochen hast, man muss gewisse Wege irgendwie finden. Jetzt fängt die WM an und gerade die WM-Fahrer werden jetzt wahrscheinlich nicht noch für irgendwelche Vertragsgespräche und so gerade parat stehen. Das wäre natürlich gut gewesen, wenn man früher einen Trainer fest hätte, dann kann man eben auch in die Transferplanung mehr einsteigen und Carles Martinez ist jetzt eben nicht der Trainer, den man geholt hat, der irgendwie Spieler anlocken wird, also geschweige denn, dass er irgendwelche von seinem alten Verein mitbringt, die total spannend sind oder dass irgendjemand sagt, ah okay, unter dem Trainer möchte ich gerne spielen. Das wäre bei allen anderen, die so durch die Medien gewabert sind, vielleicht eher der Fall gewesen, dass man da gesagt hätte, okay, die haben ja Connections schon zu den Spielern und da weiß man, dass die erfolgreichen Fußball spielen. Das ist jetzt einfach definitiv ein Risiko, was man da eingeht, dass der Trainer einmal nicht diese Strahlkraft hat und dass er eben halt auch jemand Unbekanntes ist, den, sag ich mal, niemand anders geholt hätte. Also es macht ja was aus, ob jetzt, wenn, sag ich mal, die Bild, der Kicker und der Stadtanzeiger schreiben, ja, Top-Kandidat Glasner, Supertrainer, sonst irgendwas, dann scheitert der. Macht das ja auch in der Person, der schreibenden Person, da können wir Pippo vielleicht beim nächsten Mal nochmal fragen, natürlich auch einen Unterschied aus. Pippo hat das hier im Podcast auch immer gesagt, dass er ja von Hjulmand auch total überzeugt war. Das macht ja einen Unterschied aus, ob du von vornherein sagst, ja okay, das ist ein super Trainer, weil die kann ich komplett nachvollziehen und erstmal den Manager komplett dafür lobst, dass dieser Trainer eingestellt wurde und wenn das dann nicht klappt, kannst du das ja nicht revidieren, dass du sagst, die Einstellung war kompletter Quatsch. Machen natürlich viele trotzdem, aber theoretisch ist es ja ein kompletter Widerspruch. Jetzt ist es natürlich schon so, dass vorher niemand gesagt hätte, was ist denn mit diesem Carles Martinez von Toulouse? Und wenn der jetzt scheitert, ist es natürlich schon so, dass allen klar ist, dass es ein Wagnis ist. Und deswegen würde ich sagen, natürlich ist das ein Risiko. Aber es ist ja auch gut, dass so ein Risiko eingegangen wird, wenn man davon überzeugt ist.
Vollkommen richtig. Und jetzt ist es für uns gleich mal an der Zeit, die Pressekonferenz einzuschalten. Die Antrittspressekonferenz mit Carles Martinez. Machen hier mal den Laden dicht für heute und werden dann in 2 Wochen, wenn wir unsere Saisonanalyse machen, vertiefen, was wir in dieser Pressekonferenz gehört haben, gesehen haben, werden Pippo dabei haben, der in Leverkusen vor Ort ist und uns seine Eindrücke dann mitteilen kann. Lara wird wieder dabei sein, da freuen wir uns dann auch schon drauf und wir werden rechtzeitig über unsere Socials auch wie immer euer Feedback einholen. Wir werden das da so ein bisschen nach Mannschaftsteilen sortieren, wir werden das natürlich nochmal auf die Trainersituation eingehen aus der letzten Saison, da werden wir eure Meinung auch einholen und auch einbinden wollen in dieser Ausgabe, Nils, da freuen wir uns schon drauf. Also deswegen @bypod04 folgen auf Instagram und auf X. Da werden wir dann rechtzeitig euch bekannt geben, wann ihr eure Inputs schicken könnt.
Genau. Bis dahin, hört euch die Pressekonferenz an.
Tschüss.